Wenn ich an einen Luxusgegenstand denke, dann kommt mir oft eine Rolex-Uhr in den Sinn. Kein Wunder, denn die Schweizer Uhrenmanufaktur gilt als eine, wenn nicht sogar die bekannteste Uhrenmarke der Welt. Mit Einstiegspreisen von 8.000 Euro und hochpreisigen Modellen, für die man alternativ auch einen Neuwagen kaufen könnte, hat das Unternehmen 2021 einen Umsatz von 8 Milliarden Euro erwirtschaftet. Doch während Rolex heute vor allem als Luxusmarke bekannt ist, hat der Uhrenhersteller Anfang des 20. Jahrhunderts überhaupt erst dafür gesorgt, dass sich Armbanduhren durchgesetzt haben. So ist das Unternehmen nicht weniger als ein Pionier auf diesem Feld und hat die Funktion und Präzision seiner Uhren oft spektakulär unter Beweis gestellt. Die spannende und ebenso verblüffende Geschichte von Rolex schauen wir uns heute in Folge 24 von Unternehmen dieser Welt an. Rolex mit Pioniergeist zur zeitlosen Luxusmarke. Hinter der Geschichte von Rolex steht vor allem ein Mann, Hans Wilsdorf, der 1881 als Sohn einer evangelischen Kaufmannsfamilie im bayerischen Kulmbach geboren wird. Hans hat zwei Geschwister, mit denen er oft im Eisenwarengeschäft seiner Eltern spielt. Der Familie, die zum Mittelstand gehört, geht es gut. Doch die Eltern von Hans sterben früh, sodass er bereits im Alter von 12 Jahren zum Vollwaisen wird. Gemeinsam mit seinen Geschwistern kommt er daraufhin zu seinem Onkel, der die drei fortan betreut und das Geschäft verkauft, um seine Neffen und Nichten auf ein angesehenes Internat schicken zu können. Hans hasst diese Entscheidung von Anfang an. Er mag die neue Stadt nicht und gilt als Evangele im katholischen Bayern als Außenseiter, den die anderen hänseln. Um trotzdem seine schwierige Kindheit zu überstehen und sich abzulenken, beschließt er sich voll und ganz auf die Schule zu konzentrieren. Später wird er einmal sagen, dass ihn diese Zeit besonders geprägt und viel zu seinem späteren Erfolg beigetragen hat. Die Fächer, in denen er sich besonders hervortut, sind Mathematik, Französisch und Englisch. An den Fremdsprachen faszinieren ihn vor allem die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Und auf eine dieser Möglichkeiten muss er nicht lange warten. Denn während der Schulzeit lernt er einen Schweizer Jungen kennen, der ihm 1900 einen Job bei dem Schweizer Uhrenexporteur Kuno Kortan vermittelt. Dort arbeitet Hans Wilsdorf im Alter von 19 Jahren als Kaufmann und Fremdsprachenkorrespondent und lernt viel über das Handwerk der Uhrmacherei. Doch auch wenn ihm die Arbeit gefällt, muss er nach nur 2 Jahren zurück nach Deutschland, um seinen Wehrdienst abzuleisten. Nach seinem Wehrdienst beschließt der 24-Jährige, 1905 nach London auszuwandern und dort eine Firma zum Vertrieb von Uhren zu eröffnen. Auf der Schiffsreise wird ihm dann aber sein Erbteil gestohlen. 33.000 deutsche Goldmark sind weg. In der Folge bittet er seine Geschwister um finanzielle Hilfe und auch sein Schwager Alfred James Davis beteiligt sich. Mit Davis gründet er so im Jahr 1905 die Firma Wilsdorf & Davis Limited. Das Unternehmen importiert Schweizer Uhrwerke nach Großbritannien und bietet diese, nach deren Einbau in Uhrengehäuse, als Schweizer Uhren von Wilsdorf & Davis an. Doch entgegen dem allgemeinen Markt bieten Wilsdorf & Davis Armbanduhren an. Das ist für die damalige Zeit völlig ungewöhnlich, denn Uhren werden Anfang des 20. Jahrhunderts als Taschenuhren oder sogar als Halsketten getragen. Eine Uhr am Handgelenk haben die wenigsten im Sinn, da Armbanduhren als ungenau gelten. Das liegt daran, dass die Uhrwerke in Armbanduhren viel kleiner sind als in Taschenuhren, was dazu führt, dass die Uhr schneller oder langsamer läuft. Technisch bekommt man es einfach noch nicht hin, das Uhrwerk in dieser Größe präzise zu bauen. Das ist der Hauptgrund, warum Taschenuhren Anfang des 20. Jahrhunderts populärer sind. Zudem gelten sie wegen ihrer sperrigen Größe als männlich. Aber für Hans Wilsdorf ist das eher ein Nachteil. Ihn stört die unbequeme Handhabung, jedes Mal in die Tasche greifen zu müssen, um die Uhrzeit zu prüfen. Und die Innovation von Wilsdorf gefällt auch anderen Menschen, sodass sich die Armbanduhren der Firma schnell verkaufen und man bereits 1908 eines der führenden Unternehmen der englischen Uhrenindustrie ist. Im selben Jahr kommt es auch zur Namensfindung. Und das ist unüblich, denn eigentlich tragen Uhren Anfang des 20. Jahrhunderts den Namen ihres Verkäufers und keinen Eigennamen. Aber das kommt für Wilsdorf nicht in Frage. Er möchte einen Namen, der leicht auszusprechen und zu merken ist. Außerdem soll er kurz genug sein, um auf das Ziffernblatt seiner Armbanduhren zu passen. Versuche über Versuche sorgen dafür, dass nach einiger Zeit hunderte von Namen zur Verfügung stehen. Aber keiner ist für ihn zufriedenstellend. Laut Wilsdorf saß er dann eines Morgens auf dem Oberdeck eines Pferdeomnibusses in London, als ihm ein guter Geist den Namen Rolex ins Ohr flüstert. Und daraufhin vergehen nur wenige Tage, bis der Name Rolex 1908 offiziell als Handelsmarke angemeldet ist. In den folgenden Jahren arbeitet die Firma unermüdlich daran, die Präzision seiner Uhren zu verbessern. Und das mit Erfolg. So wird dem Unternehmen 1910 von der schweizerischen Prüfinstanz für Uhrgangkontrollen das weltweit erste Chronometer-Zertifikat für Armbanduhren ausgestellt. Übrigens, wenn wir den Duden aufschlagen, finden wir unter dem Eintrag Chronometer folgende Definition. Chronometer, eine transportable Uhr mit höchster Ganggenauigkeit. Mit mittlerweile 60 Mitarbeitern erreicht Rolex 1914 einen weiteren Meilenstein. Die Uhrenmanufaktur erhält einen Präzisiongangsschein der Klasse A. Dieser wurde zuvor nur an Marinechronometer vergeben. Die Armbanduhren von Rolex stehen damit als Synonym für Präzision in der Zeitmessung. Da wundert es nicht, dass auch im Ersten Weltkrieg Rolex-Uhren eingesetzt werden. Insbesondere britische Offiziere und Piloten erkennen schnell die Zuverlässigkeit und Präzision von Rolex-Uhren und beginnen sie während des Krieges zu nutzen, beispielsweise um ihre Angriffe besser zu koordinieren. Der Kriegsausbruch führt jedoch auch dazu, dass Großbritannien eine Steuer auf alle in Großbritannien registrierten Unternehmen erhebt. Die hohen Einfuhrzölle von 33% sorgen dafür, dass Wilsdorf das Unternehmen verlagern will. Ein weiterer Grund ist, dass die Menschen, die in Großbritannien leben, aufgrund des Ersten Weltkriegs anfangen, Deutsch nicht zu mögen. Da der Name Hans Wilsdorf eindeutig deutsch ist und das Unternehmen in England immer noch den Namen Wilsdorf & Davis verwendet, zieht der Geschäftsmann 1915 einen Schlussstrich. Hans Wilsdorf zahlt seinen Partner Alfred James Davis aus und verlegt den gesamten Firmensitz von London in die Schweiz nach Biel. Die Verlagerung des Unternehmens während des Krieges erweist sich jedoch als schwieriger und langwieriger als geplant, so dass Rolex erst im Februar 1920 als Uhrenfirma in Genf offiziell ins Schweizer Handelsregister eingetragen wird. Wilsdorf ist alleiniger Eigentümer und zudem verantwortlich für die Geschäftsführung. Neben der hohen Qualität der Uhren sind es auch die Marketingmaßnahmen, die Rolex gegenüber allen anderen Uhrenherstellern hervorstechen lassen. Das zeigt sich Mitte der 20er Jahre. So bringt Rolex 1926 zunächst ein neues Modell auf den Markt, das die Uhrenindustrie für immer verändern sollte. Die Rolex Oyster, die erste wasserdichte Armbanduhr der Geschichte. Daher auch der Name Oyster. Denn die Uhr kann wie eine Auster eine unbegrenzte Zeit im Wasser liegen, ohne dass sie Schaden nimmt. Hans Wilsdorf weiß, dass es sich hierbei um eine revolutionäre Neuheit handelt, aber er beschließt, auf die perfekte Gelegenheit zu warten, um sie der Welt auf sehr kreative Weise zu präsentieren. Als er dann im Jahr 1927 von Mercedes Gleits hört, scheint ihm der Moment gekommen. Die Londonerin behauptet, den Ärmelkanal durchschwimmen zu können, eine fast 33 Kilometer lange Strecke, die England von Frankreich trennt. Und am 7. Oktober 1927 ist es soweit. Mercedes Gleits macht sich trotz viel zu kalter Wassertemperatur vor Tausenden von Zuschauern auf den Weg zur Durchquerung. Neben ihrem Badeanzug und einer Badehaube trägt die Britin noch ein Band um den Hals. Und an diesem Band hängt nichts weniger als seine Rolex Oyster. Diese hat ihr Hans Wilsdorf zuvor unter der Bedingung geschenkt, dass Gleits die Uhr bei der Kanaldurchquerung trägt. Er wollte damit die herausragenden technischen Eigenschaften zur Schau stellen. Die Schwimmerin scheitert nach über 10 Stunden knapp vor dem Erreichen der französischen Küste, was wohl auch an den widrigen Witterungsverhältnissen liegt. Aber die Rolex Oyster kommt in perfektem Zustand und mit genauer Zeitanzeige aus dem Wasser. Die Leute sind aus dem Häuschen über das, was das Schweizer Unternehmen hier präsentiert. Aber Wilsdorf reicht das noch nicht. Und so schaltet er für 4.000 Pfund, was heute laut Inflationsrechner um die 360.000 Euro wären, eine Werbeanzeige bei der englischen Tageszeitung Daily Mail. Der Werbespruch, die Wanderuhr, die den Elementen trotzt, macht die Marke Rolex im November 1927 weltbekannt. Rolex titelt selbst auf seiner Website, dass dies der Beginn des Konzepts der Marketingbotschafter ist. Ein Blick auf die Ereignisse der nächsten Jahre verdeutlicht dies. So befinden sich beim ersten Überflug des Mount Everest 1933 Modelle der Rolex Oyster an Bord. Die 9000 Meter Höhe, die dünne Luft und auch die 40 Grad unter Null machen der Uhr nichts aus. Ein weiteres Beispiel ist der berühmte Rennfahrer Malcolm Campbell, der 1935 mit seinem Boliden Bluebird einen Geschwindigkeitsrekord von rund 300 Meilen pro Stunde, das sind 485 km/h, aufstellt. Natürlich mit einer Rolex am Arm. Zu diesem Zeitpunkt beginnen die Menschen, Rolex nicht nur als qualitativ hochwertig gestaltete Uhr wahrzunehmen, sondern auch als eine vertrauenswürdige, zuverlässige und technische Armbanduhr, die jeder im Alltag tragen kann. Dazu trägt auch bei, dass Rolex 1931 mit dem Perpetualrotor eine weitere Revolution der Uhrenindustrie vorstellt. Und um das zu verstehen, tauchen wir einmal in die Mechanik von Uhren und damit der Problematik zu jener Zeit ein. Damit Uhren funktionieren, müssen diese damals von Hand aufgezogen werden. Das ist wenig komfortabel und sorgt zusätzlich dafür, dass Uhren oft stoppen und man nicht weiß, welche Zeit eigentlich ist. Denn ein WLAN-Netzwerk, was meinem Smartphone sagt, wie viel Uhr es ist, oder aber die Zeitanzeige beim Teletext meines Fernsehers sind nichts als Zukunftsmusik. Wie also sorgt man dafür, dass man eine Uhr baut, die unermüdlich Sekunden, Minuten und Stunden aneinander reiht, ohne je anzuhalten? Die Antwort ist ein Perpetualrotor. Das ist eine halbmondförmige Schwungmasse, die frei um die eigene Achse rotiert. Bei der kleinsten Bewegung des Handgelenks dreht sich dieses halbmondförmige Segment unter der Wirkung der Schwerkraft frei und geräuschlos um die eigene Achse. Die durch die Drehung dieser Masse entstehende kinetische Energie wird an das Uhrwerk übertragen und sorgt damit konstant für einen zuverlässigen Gang. Die notwendige Energie wird dabei von der Feder perpetuell, also fortwährend, gespeichert und wieder abgegeben. Und selbst wenn die Uhr nicht getragen wird, hat die voll aufgezogene Feder eine Gangreserve von 2 bis 3 Tagen. Damit ist die Rolex Oyster als Uhr komplett. 1910 wurde zunächst die Präzision verbessert. 1926 wurde die Uhr wasserdicht und damit widerstandsfähiger gegen äußere Einflüsse, und ab 1931 ist die Uhr dank des Perpetualrotors unabhängig und in der Lage, zeitlos die Zeit zu messen und anzuzeigen. Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges sieht sich Wilsdorf und damit Rolex vor erneut schwierigen Zeiten. Zum einen wird der Export in andere Märkte Europas erschwert, zum anderen ist es erneut sein deutscher Name, der bei vielen Kunden für Unmut sorgt. Aber Wilsdorf setzt ein Ausrufezeichen, das ihm zahlreiche britische Soldaten und auch Kunden nie vergessen werden. Denn als bekannt wird, dass viele deutsche Offiziere im Zweiten Weltkrieg britischen Kriegsgefangenen ihre Rolex-Uhren abnehmen, um diese selbst zu tragen, ordnet Hans Wilsdorf an, dass jeder britische Soldat, der sich eine Rolex-Uhr anschaffen will, bevor er in den Krieg zieht, seine Rolex erst zu bezahlen hat, wenn sie mit ihm aus dem Krieg zurückkommt. Abseits vom Geschäftlichen stirbt 1944 die Frau von Hans Wilsdorf. Zum Gedenken an sie gründet er die Hans-Wilsdorf-Stiftung, eine wohltätige Organisation für soziale Zwecke, die später einmal Eigner von Rolex werden sollte. Das 40. Jubiläum feiert das Unternehmen 1945 mit der Einführung der Rolex Datejust. Die Uhr vereint alle bisherigen technischen Errungenschaften von Rolex und besitzt außerdem ein Sichtfenster für das Datum. Dieses Modell ist ein riesiger Erfolg. So verkauft Rolex von 1926 bis zum Jahr 1946 50.000 zertifizierte Rolex-Chronometer. 1947 erreicht man die Zahl von 100.000 verkauften Rolex-Uhren. Eine Verdopplung innerhalb eines Jahres. Die nächsten Jahre sind bei Rolex vor allem von neuen Professional-Armbanduhren geprägt, deren Funktionen weit über die Anzeige der Zeit hinausgehen. So werden die Modelle in der zivilen Luftfahrt, beim Bergsteigen, bei wissenschaftlichen Expeditionen oder Tauchgängen genutzt. Und auch als 1960 ein Tiefseetauchboot einen Tauchgang in den Marianengraben, die tiefste bekannte Stelle der Erdoberfläche, vornimmt, ist eine Rolex-Uhr an, oder besser gesagt außen an Bord. Die extra für diesen Zweck entwickelte Rolex Deep Sea Special, die an der Außenwand befestigt ist, übersteht die Tauchtour in 10.916 Meter Tiefe. Rolex sorgt mit seiner Beteiligung an Missionen wie dieser für anhaltende Begeisterung und erwirbt den Ruf, Uhren für jedes menschliche Abenteuer zu bauen. Doch trotz des anhaltenden Erfolges kommt es 1960 zum Ende einer Ära. Hans Wilsdorf stirbt im Alter von 79 Jahren. Sein Millionenvermögen ebenso wie die Eigentumsrechte an Rolex gehen an die Hans-Wilsdorf-Stiftung über. Eine Entscheidung, die dafür sorgt, dass Rolex niemals an die Börse gehen oder verkauft wird. Mit dem Ableben seines Firmengründers konzentriert sich die Schweizer Uhrenmarke weiterhin auf hochqualitative Uhren, die zunehmend exklusiver werden. Grund hierfür ist auch, dass mehr und mehr Anbieter von günstigeren und geringerwertigen Uhren auf den Markt drängen. Das jedoch widerspricht dem, wofür Rolex steht. So haben die unnachgiebigen Qualitätsansprüche, die Rolex bei der Herstellung seiner Uhren zugrunde legt, seither branchenweit Vorbildcharakter. Ein Beispiel hierfür ist, dass alle Uhren von einer unabhängigen Schweizer Kontrollstelle auf ihre Ganggenauigkeit kontrolliert werden. Außerdem legt das Unternehmen großen Wert darauf, einen Großteil seiner Produktion selbst zu steuern, um die strengen Spezifikationen zu erfüllen, die es sich selbst auferlegt hat. Diese Handhabung sorgt dafür, dass Rolex-Uhren weltweit bei Uhrensammlern anerkannt sind. Die von Rolex erwünschte hohe Modellkontinuität trägt außerdem dazu bei, dass es Uhrenmodelle wie die Rolex Oyster gibt, die bis heute erscheinen. Die neueren Modelle besitzen dann natürlich immer den aktuellen Stand der Technik, aber in der Art sind sie weiterhin angelegt an das Original. Heute ist die Schweizer Uhrenmanufaktur an Spitzenpositionen vieler Rankings. Sei es als eine der angesehensten Marken der Welt, einer, wenn nicht der bekannteste Hersteller von Luxusuhren oder aber Weltrekordhalter. Und das nicht nur für die technischen Leistungen, die Rolex dank seiner über 400 Patente bewerkstelligt, sondern auch, weil die Rolex Submariner wohl die wahrscheinlich am häufigsten gefälschte Uhr der Welt ist. So gibt es inzwischen von den einzelnen Modellen mehr Fälschungen als Originale. Auf letzteren Titel hätte Rolex wohl gerne verzichtet, aber auch das macht den Mythos dieses in Sachen Zahlen sehr verschwiegenen Unternehmens aus. Geschäftszahlen gibt man traditionell nämlich keine heraus. Einzig, dass man weltweit über 28 Niederlassungen und ein Netzwerk von über 4000 von Rolex lizenzierten Uhrmachern hat, wird von offizieller Seite bestätigt. Um trotzdem einen Eindruck für die Größe von Rolex zu bekommen, gucken wir auf Zahlen von Morgan Stanley. Laut der Investmentbank hat Rolex 2022 einen Anteil von 28,8% an den Exporten von Schweizer Luxusuhren gemessen am Umsatz. Dieser Anteil hat sich im Vergleich zum Vorjahr sogar noch erhöht. Das Unternehmen dominiert damit dieses Segment. Wenn man bedenkt, dass die 1936 von Rolex erworbene Marke Tudor ebenfalls zur Stiftung gehört, steigt der Gesamtanteil sogar auf über 30%. Um auf diese Zahlen zu kommen, produziert Rolex schätzungsweise 1 Million Uhren jährlich. Wartezeiten von 3 bis 6 Jahren für bestimmte Modelle zeigen, dass die Nachfrage das Angebot trotzdem bei weitem übersteigt. Im Hinblick auf die Entwicklung der letzten Jahre wird sich daran auch in Zukunft nichts ändern. Denn Hans Wilsdorf hat mit seiner Vision und Leidenschaft eine Marke geschaffen, die für Luxus, Qualität und Präzision steht. Seine Handschrift ist damit in jeder Rolex-Uhr zu finden, die heute getragen wird. Der Pioniergeist, die kompromisslosen Qualitätsansprüche und das fulminante Marketing haben zudem die Uhrenindustrie, wie wir sie heute kennen, maßgeblich geprägt. Rolex hat durch seine besondere Geschichte nicht umsonst eine Art Mythos um sich geschaffen, den vermutlich jeder anders interpretiert, aber vor allem eines ist: zeitlos. Rolex mit Pioniergeist zur zeitlosen Luxusmarke war Folge 24 von Unternehmen dieser Welt. Die Recherche dieser Folge erfolgte nach bestem Wissen und Gewissen. Die Podcast-Serie Unternehmen dieser Welt erscheint alle 2 Wochen mittwochs auf Spotify, Apple Podcast, Podimo und weiteren gängigen Podcast-Kanälen. Euch hat der Podcast gefallen? Dann hinterlasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung und empfehlt den Podcast weiter. Für Anregungen, Feedback oder Ideen nutzt die E-Mail-Adresse in den Shownotes oder kontaktiert mich auf Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.